Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
6 Personen, und wenn alle Personen doch irgendwie gleich sprechen, dann weiß man, das hat nicht ganz funktioniert. Und das spüren Sie als Leser auch ganz genau. Sie möchten eine Sprache, die zu jeder Figur passt. Sie möchten den Figuren glauben und Sie möchten auch eine glaubhafte Handlung haben. Ein Krimi hat natürlich gewisse Gesetzmäßigkeiten und trotzdem muss die Handlung nachvollziehbar sein. Und für mich ist es ganz wichtig, dass der Leser eine Sprache entwickelt, die mehr ist, als dass eine Handlung transportiert wird. Wenn das wäre, dann kann ich mir auch einen Tatort angucken. Aber das ist eben was anderes. Ein Buch ist kein Film. Aber ein Buch ist mehr als ein Film. Sie können ein Buch lesen, Sie brauchen eigentlich nur Licht. Sie brauchen keinen Strom und Sie brauchen auch kein Tablet und Sie brauchen auch kein Handy. Und das ist eigentlich das Verrückte. Das Buch gibt es seit Jahrhunderten und es ist immer noch konkurrenzlos. Sobald Sie Licht haben, tauchen Sie mit dem ersten Satz in eine andere Welt ein. Und das wünschen wir uns doch. Und wenn das der Autor schafft, wenn er Bilder evoziert, wenn Sie Gerüche spüren, wenn Sie meinen, Sie hören die Musik und Sie hören Geräusche oder bei Willi Achten auch die Stille, das werden Sie noch hören, dann ist es das, was wir uns wünschen, und das hat der Willi Achten auf eine wunderbare Weise geschaffen, aber er kann das besser als ich. Ich bin nur der Leser, der Verleger, und deshalb gebe ich das Wort an den Autor.
Ja, vielen Dank, Günther. Schön, dass Sie hier sind. Und ich starte dann sofort, und Sie werden irgendwann im Laufe der Lesung auch merken, mit wem wir es hier zu tun haben, welchen Beruf der Protagonist ausübt, und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. In der Nacht kam Regen auf. In den Buchen rauschte der Wind. Äste flirrten über das Dachfenster. Manchmal drang der Mond durch die Wolken, warf Licht auf die Schallplatten und CDs, die verstreut auf den Dielen dem Sofa lagen. Ein Schimmern auf den Bildern und Fotografien, eine Flusslandschaft, Weiden, Birken, das Wasser voll Sonnensprenkel, Franz Marx blaue Pferde. Die Luft war warm und feucht, aus dem Wald drang das Rufen der Käuze herüber, weit entfernt auf einem der Höfe schlug ein Hund an. Wie immer horchte ich in die Nacht. Das Surren von Fahrradreifen auf dem Waldweg blieb aus. Ich hatte es hören können spät am Abend, wenn ich auf den Jungen gewartet hatte. Müde und wütend, da er länger als vereinbart weggeblieben war, eine Wut, die verrauchte, wenn der Fahrradständer draußen klackte und der Schlüssel im Schloss gedreht wurde. Eine Müdigkeit, die verschwand, wenn die Eier im heißen Öl in der Pfanne aufzischten. Der Junge hatte Appetit, die Fahrt vom Dorf zu uns hinaus war weit. Der Junge verließ uns vor einem Jahr. Ich las ein paar Seiten, trank einen Schluck, manchmal fand ich Schlaf diese Nacht nicht. Ich ging zum Schreibtisch, verglich am Computer die Grauwerte der Fotos, verlorene Orte, ein Waisenhaus in den Bergen, Mauerbögen, auf denen das Gras steht. In den Bettensaal fällt ein Winterlicht, Matratzen gepudert von Staub und Dreck, auf den Fensterbänken gedeihen Birken und Erlen, unter den Betten regenschimmlige Rechnungsbücher. Ein Chemiewerk, aufgezwirbelte Kabelstränge, die von den Decken hängen und durch die Luft zu wachsen scheinen. Eine Wanduhr, die Zeiger eingerostet auf dem Stundenblatt. Ich hörte, dass Vater sich im Bett umdrehte. Die Geschossdecken waren aus Holz und nicht gedämmt. Ich hoffte, Vater fand Schlaf. Der Schlaf schützte ihn vor dem Kummer. Seit der Junge fort war, arbeitete Vater wieder, fuhr Brot für eine Bäckerei aus, die einmal seine eigene gewesen war. Er hatte sie nach dem Tod meiner Mutter verkauft, sich zu uns auf den Hof zurückgezogen. Jetzt nahm er jede Schicht an, fuhr am frühen Morgen, auch am Abend die Filialen ab, lieferte aus, nahm die Retourware an, das Brot, den Kuchen vom Vortag, Ware, die kaum jemand essen wollte. Wir aßen das alte Brot. Man wirft kein Brot weg, sagte Vater. So hatten wir es früher auch gehalten. Weniger aus Geiz, sondern weil das Brot für Vater, nicht für mich, nicht für meine Mutter, auf eine überhöhte Art kostbar gewesen war und es immer noch war. Wieder schlug ein Hund an. Es musste der Hund vom Nachbarhof sein, ein Blaffen, das sich steigerte, heiser wurde. Der Hund geriet außer sich. Ich stand auf, griff nach meiner Jacke. Ein Nachtnebel lag über dem Fluss und dem Bruch. Vor Wochen war der Fluss über die Ufer getreten, war in die Altarme und Tümpel geströmt, hatte daraus ein Refugium für Kröten und Mücken gemacht, das erst der Sommer austrocknen würde. Das Quaken der Frösche füllte die Stille. Eine Bisamratte sprang ins Wasser, ein Gluckern, Paddelbewegungen mit dem Schwanz waren zu hören, dann nur noch meine eigenen Schritte. Ich bürschte zum See, die Schilfgürtel rauschten im Wind, ein Reiher flog auf, er zog flach über das Wasser, der Wind zeichnete Wellen auf den See, am anderen Ufer glommen zwei Zigaretten auf. Es waren Angler, die auf Aal aus waren. Ich kannte die Männer, aber sie kannten mich nicht. Ich setzte mich auf eine Bank, dachte an den Jungen. Er fehlte mir. Ich fühlte seine Abwesenheit in allem, in der Nachtluft, im Glucksen des Sees, wenn ein Fisch aufstieg und den Kopf, die Rückenflosse, aus dem Wasser schob und wieder verschwand. Der Junge kannte den Wald. Die Hitze im Sommer, die sich unter die Bäume spannte, an ihrer Rinde leckte, die aufsprang. Die Kälte im Winter, das Ächzen und Knacken der Stämme im Frost. Er mochte den Herbst, das Abendlicht im Ahorn, ein Brennen auf den Blättern. Er hatte mich begleitet, wenn die Rehe in der Dämmerung auf den Lichtungen standen. Wir hatten den Tieren beim Äsen zugeschaut und der Junge hatte meine Hand genommen. Seine Augen hatten geglänzt wegen all der Andacht. Schließlich hatten sie die Köpfe gehoben, uns gewittert und waren im Unterholz verschwunden mit schnellen, nur selten hastigen Sprüngen. Der Schuss war nah. Er zerriss die Nacht. Ich sah, dass die glimmenden Zigaretten in die Höhe schossen, weil die Männer von ihren Faltstühlen hochgeschnellt sein mussten. Der Hund schlug wieder an. Erneut geriet das Tier außer sich. Hatte der Hund sich so weit vom Hof entfernt? Es war keine Jagdzeit, nicht für Rehe. Ein zweiter Schuss. Ich machte mich auf, wenn jemand Rehwild jagte, würde er den Tieren auf den Feuchtwiesen auflauern. Nur dort waren sie gut auszumachen, entweder mit bloßem Auge oder einem Nachtsichtgerät. Es konnte kein Jäger sein. Jäger fuhren mit ihren Geländewagen in den Wald. Ich hätte sie in der Nacht hören müssen. Ich war leise, sie nicht. Sie standen auf dem Waldweg, der zu den Wiesen führte, das Aufbrannen von Stimmen, das Laden einer Waffe. Es musste ein Kipplaufgewehr sein, dessen Lauf man zum Nachladen aufklappen musste. Der Hund lag ausgestreckt vor ihnen. Seine Flanken zuckten, sein Schwanz schlug auf den Boden, er hielt den Kopf geduckt. Ich schlich mich seitlich an ihnen vorbei, entlang eines Schilfgürtels, der längs des Bachs verläuft und die Wiesen vom Wald trennt. Dort war ich von den Männern nicht zu sehen und das Gras dämpfte meine Schritte. Am Rand des Schilfs lag ein Reh. Ich sah die Angst in den Augen. Es blutete aus einer Wunde am Bauch. Das Blut floss schnell. Wahrscheinlich wussten die Kerle, nachdem sie es angeschossen hatten, nichts mit dem Tier anzufangen. Ein Kitz lag an seiner Flanke. Es war keine Woche alt. Sein Schädel eingeschlagen. Ich kehrte um, schnappte mir einen Eichenstecken. Jansen, mein Nachbar, hatte sie vor ein paar Wochen geschnitten und am Rand der Wiesen deponiert. Ich pirschte mich an die Männer heran. Ihre Rücken waren mir zugewandt. Der Hund kroch auf die Männer zu. Ein Labrador, den Jansen vor ein paar Monaten bei einem Züchter gekauft hatte. Die Männer verstanden ihr Handwerk nicht. Ein ums andere Mal hob das Tier den Kopf, ruderte mit den Hinterläufen, robbte weiter auf die Männer zu, was alles nur noch unerträglicher machte. Der Hund blutete aus der Brust. Ich stand nun keine 3 Meter mehr hinter ihnen, konnte die Männer nicht mehr ansprechen, konnte das nicht wagen. Vielleicht würden sie vor Schreck überreagieren, vielleicht wollte ich sie auch nicht ansprechen. Vielleicht wollte ich das, was ich tat, genauso tun, wie ich es tat. Ich schlug, bevor sie mich bemerkten. Ich schlug auf den Rücken des rechts stehenden Mannes, traf auch den Nacken. Der erste Schlag muss sitzen. Es gibt keinen zweiten, wenn der erste fehlschlägt. Der zweite Schlag traf den anderen an der Schulter. Ein dumpfes Geräusch war zu hören. Ein Geräusch, wenn morsches Holz bricht. Er sackte zusammen, stöhnte, blutete aus dem offenen Hemdkragen. Das Blut rann über seine Brust und über das Amulett an der Halskette. Eine Feder aus Silberblech, deren Schaft gezackt war. Ein Bursche von vielleicht 20 Jahren. Der andere schien bewusstlos zu sein, rührte sich nicht. Er war dunkelhaarig, etwa im gleichen Alter. Der Hund winselte, hielt inne, streckte sich auf dem Boden aus. Ich sah, dass seine Augen schmaler wurden. Schließlich kroch er und quälte sich auf mich zu, als wäre ich seine Rettung, als könnte ich ungeschehen machen, was ihn nun töten würde. Seine Schnauze furchte den Boden. Der Mann keuchte. Ich schaute ihn an und schwieg. Er kroch zu einem Baum, richtete sich ein Stück auf, so dass er sitzen konnte. Man sah, dass er Schmerzen hatte und nur mit einer der unverletzten Schulter am Baum lehnte. Der andere war bleich, war wie tot. Ich fühlte seinen Puls, er ging langsam, aber regelmäßig. Dann schrie das Reh. Ich nahm das Gewehr. Was blieb mir anderes übrig? Ich hatte nie ein Reh schreien hören. Ich hatte den Mann in dem Loch in Afgoje schreien hören. Ich habe ihm nicht helfen können, vielleicht ihm auch nicht helfen wollen. Ich kann den Blick nicht vergessen, keinen der Blicke. Den Blick des Mannes nicht, den Blick des Hundes nicht. Ich spähte zu dem Reh. Es versuchte, den Kopf in Richtung des erschlagenen Kitzes zu drehen. Ich wählte das Reh. Vielleicht, weil ich den Hund kannte. Ich dachte an den Jungen. Ich wusste, ich würde nicht schießen können, wenn ich an den Jungen dachte, weil er die Rehe liebte. Ich sah den Mann in dem Loch vor mir. Ich war inkognito, ich war ein Somali, war einer der Menge. Niemand zuvor hatte eine Steinigung in Somalia fotografieren und belegen können. Vor allem das Foto war gut. Kein unnötiges Beiwerk. Die Details sprachen. Blut, das aus der Hirnschale drang, über sein Gesicht rann, das Hemd einfärbte, auch die Steinbrocken und die Erde, in die sie den Mann bis zu den Schultern eingegraben hatten. Sie hatten ihn wegen Ehebruchs verurteilt. Ein Foto für den World Press Photo Award. Kein Preis ist wichtiger in der Branche. Das Reh hob den Kopf, zuckte mit den Läufen, als wollte es fliehen. Ich setzte den Lauf auf die Brust. Ich hatte lange nicht mehr geschossen. Ich wandte den Kopf ab, als ich schoss. Der Stein traf ihn im Gesicht. Die Lippen platzten. Die Nase brach. Manche sagen, Ich hätte das Foto nie schießen dürfen. Ich ging einen Schritt von der Enduro weg. Wenn ich ein weiteres Foto von den Männern haben wollte, von den Tätern, die warfen, musste ich seitlich stehen, musste mich aus dem Schutz der Menge lösen. Wenn es ein Frontalfoto von den schmächtigen Männern in Flipflops geben sollte, musste ich hinter den eingegrabenen Mann gelangen. Mein Herz raste. Der Schweiß tropfte in meinen Nacken auf meine Nase. Die Paste in meinem Gesicht, der dunkle Bronzeton, würde der halten? Der Junge, der mich hierher gebracht hatte, ging nun voraus, sich wiegend in den Hüften, ein Singsang auf seinen Lippen, so wie auch die Menge sang, als sein Stein den Mann an der Stirn traf und der Kopf nach hinten in den Nacken schlug. Weitere Männer traten vor, hielten Steine in den Händen, keiner zu groß, keiner zu klein, keiner, der den Tod zu früh eintreten ließ, keiner, der ihn nicht näher brachte. Ein melodisches Rufen und Antworten kam aus der Menge, ein kehliger Gesang, der nun stärker wurde, da der Kopf des Mannes sich zur Brust neigte. Manche sagen, ich hätte das Foto nie schießen dürfen. Ein heißer Wind strich über die Ebene, trieb Plastiktüten und Gestrüpp vor sich her, die Menge stampfte, der Boden vibrierte unter meinen Füßen. Wir schoben uns weiter. Ich kopierte den Gang meines Begleiters, das Trippeln und Tänzeln, das Rollen der Schultern, das rhythmische Wiegen des Kopfes. Der Stein krachte auf den Schädel. Blut und eine helle Spur Hirnwasser flossen aus. Dieses Foto und auch das Foto noch, frontal auf die Gesichter der Männer gehalten, in keinem Gesicht Wut. Als ich auf den Waldweg zurückkehrte, war der Mann, der am Baum gelehnt hatte, verschwunden. Der Hund rutschte auf mich zu, ich ließ das Gewehr aufschnappen, die leere Patronenhülse fiel heraus, die zweite Flinte fehlte. Ich musste mich entscheiden, ich konnte dem Hund helfen zu sterben, ich konnte dem Ohnmächtigen, der dort lag, helfen, wieder zu sich zu kommen und ich sollte mich in Sicherheit bringen. Ich hob das Tier auf, der Hund war schwer. Ich schlug den Weg zu unserem Hof ein, ich würde Jansen von dort anrufen. Der Hund röchelte, ich fühlte, dass sein Gewicht in meinen Armen zunahm. Wann genau der Hund starb, weiß ich nicht. Ich trug ihn, bis ich den Hof erreichte. Nirgendwo brannte ein Licht. Mein Vater schien von den Schüssen nicht aufgewacht zu sein. Ich legte den Kadaver neben die Tür. Jansen erreichte ich nicht. Ich setzte mich an den Küchentisch, trank ein Glas Wasser. Ich musste zu Nöten. Wegen des Rehs, wegen des Kitzes. Wenn Nöten nicht getrunken hatte, würde er in der Nacht noch rauskommen. Er würde die Tiere ausnehmen und entbeinen. Ich stapfte durch die Nacht, die vollkommen still war. Der Junge hatte sie hören können, die Stille. Jedenfalls hatte er das gesagt. Sie seien nie gleich. Jetzt war die Stille zu still. Mein Vater hatte einen leichten Schlaf, er musste die Schüsse mitbekommen haben, auch Nöten. Auch er musste längst unterwegs sein, er arbeitete für den Forstverwalter. Es war sein Job, in der Nacht rauszufahren, wenn er Schüsse hörte, die nicht von Jägern stammten. Die Tiere hatten Schonzeit, kein Jäger würde derzeit jagen. Ich hielt auf Nötens Behausung zu, ein Verschlag aus Brettern, Ziegelsteinen und windschiefen Fenstern. Kein Licht brannte. Ich schlug mit der Faust gegen die schrundige Metalltür. Ein paar Reiher, die entlang der Fischteiche an den Bäumen saßen, flogen auf. Ihre Schatten schwebten über dem Wasser. Nöten erschien in der Tür, rieb sich die Augen. »Was gibt's?« fragte er. Seine Alkoholfahne stand in der Luft. Man hat drüben an den Wiesen ein Reh und dessen Kitz getötet, auch Jansens Hund. Hast du die Schüsse nicht gehört? Nein. Kannst du? Ich kümmere mich drum. Newton zog die Tür zu, ohne abzuwarten, ob ich noch etwas sagen wollte. Alkohol schabt alle Höflichkeit von uns ab. Er macht uns so schroff, wie wir sind. Ich dachte an Vater. Er hätte längst wach sein müssen und diesmal rannte ich. Vaters Zimmer war leer, sein Bett aufgeschlagen, aber noch warm. Ich rannte zum Schuppen, ich nahm eine Taschenlampe aus dem Regal und machte mich auf. Der Wald war immer noch still, kein Laut nirgendwo, was ungewöhnlich war, denn der Wald ist in der Nacht nie ganz still. Und in dieser Stille war noch eine andere Stille. Konnte es sein, dass mein Vater sich in den Wald aufgemacht hatte wegen der Schüsse, hatte ihn das Jaulen des Hundes aufgeschreckt, hatte er mein Fehlen bemerkt, wollte er nachschauen. Ich hätte ihm begegnen müssen, es sei denn, er hätte einen anderen Weg gewählt. Ich musste zurück zu der Stelle, wo das mit dem Hund geschehen war. Wieder rannte ich. Einmal noch vernahm ich ein Knacken, wie von einem Ast, der brach. Erst kurz vor den Wiesen wurde ich langsamer. Ich war nun fast dort, wo der Mann liegen musste. Ich spähte in die Dunkelheit. Ich konnte den Mann, den ich niedergestreckt hatte, nicht ausmachen. Ich knipste die Taschenlampe an. Wir sind unvorbereitet für beinahe alles, was uns widerfährt. Die beiden Männer waren es vorhin gewesen und ich war es nun. Mein Vater lag in dem Bach, der die Wiesen entwässerte. Der Strahl meiner Taschenlampe traf ihn. Er lag mit dem Kopf im Wasser und einer der Männer hockte über ihm, der andere seitlich neben ihm. Er hielt den Kopf meines Vaters, er hatte ihn unter dem Kinn gepackt und mit der anderen Hand schlug er in sein Gesicht, das ganz unbewegt war, in dem nur noch die Augen rollten. Und der Mann schaute mich an und schlug ein weiteres Mal zu. Diesmal war es die Faust und Vaters Kopf kippte nach hinten. Da erst, als unsere Blicke sich trafen, als hätten sie auf diesen Moment gewartet, sprangen die Männer auf. Nein, sie erhoben sich, so wie man sich nach dem Knien in einer Kirchenbank erhebt. Sie kletterten aus dem Graben, nahmen das Gewehr, sprangen mit einem Satz über den Bach. Ich rührte mich nicht, sah sie über die Wiesen davongehen. Dann erst stürzte ich auf meinen Vater zu. Er blutete aus der Nase und sein Mund hing schlaff herunter. Auch das rechte Augenlid, sein ganzes Gesicht schien aus der Form geraten zu sein, als hätte man aus einem Bilderrahmen alle Nägel gezogen oder allen Leim entfernt, dass der Rahmen in sich zusammensinkt, schief wird. Und schief war das Gesicht meines Vaters. Ich wollte ihn aufrichten, dass er nicht mehr mit dem Hintern im Wasser saß, aber er sackte in sich zusammen. Er hatte keine Körperspannung, die Beine schlackerten, sie waren Weichteile ohne Tonus. Und mein Vater sprach nicht. Er konnte nicht antworten, was immer ich sagte, womit ich ihn beruhigen wollte, obwohl er ganz ruhig zu sein schien. Seine Zunge rollte nur steif im Mund. Ich verstand kein Wort. Nur ein seltsam heiseres Hauchen war zu hören. Vielleicht ein Murmeln, ein Nuscheln, ein Blasen der Laute, die keine Laute mehr waren. Ich zog Vater aus dem Bach, legte ihn ins Gras, strich ihm über die Wange, fühlte seinen Puls. Ein Wagen näherte sich. Es war Newton. Ein Blick genügte ihm. Er nahm sein Handy aus der Tasche, sagte, was zu sagen war, und in der Ferne sprang ein Motor an. Räder drehten im Sand. die Räder fassten und ein Wagen entfernte sich schnell auf einem der Waldwege. Wir hieften Vater in Nötens Auto, fuhren zu unserem Haus und hinaus zur Straße. Ich hielt Vater auf dem Rücksitz im Arm. Er war schwer, wie der Hund vorhin schwer gewesen war. Wir fuhren durch die Nacht an den Fischteichen an Nötens Behausung vorbei. Vaters Blick war starr. Von Zeit zu Zeit rollte er die Augen und das Weiß in den Augäpfeln schien auf. Einen Moment lang, als wir vielleicht schon 10 Kilometer die Straße hinuntergerast waren und das Martinshorn ertönte und das Blaulicht durch die Nacht riss, auf den Buchenstämmen hin und her flackerte, von Baum zu Baum sprang, sah ich Angst in Vaters Augen. Es war die Angst, die ich in den Augen des Rehs gesehen hatte, aber es war eine Regung. Es war der Hinweis darauf, dass das Hirn meines Vaters auf irgendeine Art noch arbeitete. Man schob ihn in den Krankenwagen. Sofort begannen die üblichen Handgriffe. Ich stieg zu Nöten in den Wagen. Der Krankenwagen jagte davon. Nöten gab Gas. Seine Augen flackerten im Blaulicht, seine Kiefer malten. Ich hatte es gespürt, als wenn mein Vater in den Krankenwagen geschoben hatte, und ich fühlte, wie es sich nun in mir ausdehnte, Zug um Zug. Seitdem bin ich es nicht mehr losgeworden. Dieses Gefühl, eine Düsternis, sie erfasste alles. Nöten reichte mir eine Packung Zigaretten. Ich lehnte ab. Ich ahnte, was vor mir lag. Ich wollte das Rauchen noch ein wenig hinausschieben. »Wir finden sie. Wir finden sie«, murmelte Nöten, als spräche er zu diesem Gefühl in mir, für das ich noch keinen Namen hatte. Ich nickte und fuhr mit dem Finger über die Schachtel. »Wenn es nicht stark regnet und wir die Reifenspuren entdecken, kriegen wir sie.« Nöten sprach ruhig, aber hinter seiner Stimme lag die Wut. Er würde es ihnen nicht verzeihen. Das mit meinem Vater nicht und das mit den Tieren nicht. Nöten mochte die Tiere mehr, als er die Menschen mochte. Und vielleicht ging es uns allen hier im Wald so. Dann schwieg Nöten und seine Worte hingen im Wagen. Ich kannte ihn. Er tat, was er sagte. Er würde mir und sich keine Ruhe mehr lassen, bis wir sie aufgespürt hatten. Vielleicht beruhigte mich das, denn wir würden sie finden müssen. Das stand fest. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich wollte noch sagen, wir sind noch am Stand H405, der Autor. Wenn Sie noch etwas Fragen haben, wenn Sie mit uns sprechen möchten, weil wir machen jetzt die Bühne frei, weil nach uns kommen noch Kollegen für die nächste Lesung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, 15.30 Uhr, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu dieser letzten Runde nach einem ganz vielfältigen und wunderbaren Programm hier in der Lesebühne der unabhängigen Verlage.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.